So, wenn ihr bereit seid, dann können wir beginnen mit einer circa halben Stunde der stillen Meditation. Und dabei liegt die Bedeutung oder die Betonung vielmehr auf beiden Seiten dieses Begriffs, sowohl auf Stille als auch auf Meditation. Wir wollen also möglichst unmittelbar uns der Stille vergegenwärtigen, die uns umgibt. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass es außenrum, also äußerlich, vollkommen still sein muss. Ich kann mir vorstellen, bei einigen von euch ist vielleicht Verkehrslärm zu hören von draußen oder andere Geräusche eurer unmittelbaren Umgebung. Aber die Stille, über die ich spreche, ist jetzt nicht abhängig von der Abwesenheit von Tönen und Geräuschen, also die über unser Ohr, das Ohrbewusstsein, das Hörbewusstsein in unseren Geist bringen, sondern es ist eine andere Form der Stille, Stille des Geistes, die also nicht hin und her geschaukelt wird, manchmal regelrecht auch getrieben wird von den Bewegtheiten des Geistes, von den Gedanken, den Gefühlen, den Emotionen, den körperlichen Eindrücken, also den Empfindungen im Bereich des Körpers und das gesamte Zusammenspiel all dieser Aspekte unserer persönlichen Erfahrung. Das ist alles da natürlich und das bemerken wir merken es auf, machen uns bewusst, was an Bewegtheit gerade sich in unserem Geist befindet. Was uns daran hindert oder hindern würde, uns mit der Stille zu verbinden, ist, wenn wir uns mit diesen Eindrücken, mit der Bewegtheit beschäftigen, wenn wir uns einwickeln lassen sozusagen. Kommentare dazufügen, irgendwelchen Widerständen hinterhergehen, emotional reagieren vielleicht, impulsiv. Und dann ist uns der Zugang zur Stille verwehrt. Dann sind wir eben, wie gesagt, beschäftigt, ne? Mit den Phänomenen, mit den Gestaltungen des Geistes, dem Sankhara, wie man im buddhistischen Jargon sagt, so mit den Eindrücken, die ständig in unserem geistigen Kontinuum ablaufen, dieses unablässige Fabrizieren, Kommentieren, Hinzufügen, sich sträuben, abwehren und so weiter von Eindrücken jeglicher Art. Lasst euch bitte jetzt auch nicht von meinem Beitrag zu sehr stimulieren. Meine Intention ist es, euch eben einen Zugang zu verschaffen, zur Stille, zur Unmittelbarkeit eures Erlebens, zu einer Perspektive, von der aus ihr dem gesamten Spiel der Eindrücke einfach beiwohnen könnt. Ohne dass ihr davon erregt werdet, angeregt werdet, zu irgendetwas hingeführt werdet, was dann noch sehr oft natürlich mit der Zukunft zu tun haben, was wir uns vielleicht wünschen und erhoffen, durch diese konkrete Meditation sogar. Wenn man sich jetzt bereits sehr aufgewühlt geführt hat, zu Beginn der Meditation möchte man natürlich, dass der Geist zur Ruhe kommt, dass sich dieses Aufgewühlte legt und setzt. Aber sehr oft, und viele von euch haben die Erfahrung gemacht, geht es nicht nach unseren Wünschen und Hoffnungen und Sehnsüchten, sondern es richtet sich nach der Art und Weise, wie wir uns mit uns selbst in Verbindung bringen. Und das ist nicht sehr kompliziert. Im Gegenteil, je direkter, je unmittelbarer, je einfacher, desto besser. Es ist immer hilfreich, sich auch einen Anker zu verschaffen. So möchte ich das mal bezeichnen. Ein Anker im Hier und Jetzt, also ein Bereich, bei dem ihr euch oder auf dem ihr euch niederlassen könnt, eure Aufmerksamkeit. Atem und Körper ist ideal dafür geeignet. Und ich weiß, dass die meisten von euch das kennen, Erfahrung haben, mit dem sich verankern. Um dazu beizutragen, dass sich unser Geist stabilisiert, dass er sich dann wirklich auch niederlässt, ablässt von dem Hin- und Hergetriebensein. So dass wir wirklich dann im wahrsten Sinne des Wortes im Jetzt, in der Unmittelbarkeit verweilen können. Natürlich ohne nach dem Jetzt zu suchen, und einfach die Verbindung besteht in dieser Geste der Hinwendung, der Verbindung auch mit dem Bereich oder dem Ort der Verankerung, sei es im Atembereich, sei es im Körper. Und im Körper sind verschiedene Bereiche dafür sehr geeignet, verschiedene Atemräume. Und das ist vor allen Dingen dazu gedacht, dass euer Geist nicht weiter herumdriftet. Man muss schon ein bisschen dafür sorgen, dass dieses Driften nicht einfach weiterläuft. Da geben wir also schon einen Willensimpuls, lassen uns nicht einfach treiben von den Geschehnissen, von den Eindrücken. Wir sollten dabei einen den Eindruck haben von einer gewissen Präsenz, einer Vitalität sogar, dass wir wirklich wach sind, nicht schläfrig. Wenn ihr bemerkt, dass ihr dösig werdet, wegdriftet, dann öffnet die Augen. Lasst das nicht einfach geschehen. Oder irgendwelche anderen, vielleicht nicht so förderlichen Meditationsgewohnheiten. Dass ihr das sofort checkt, sofort bemerkt, wenn es auf den Plan tritt. Und die gedankliche Welt lassen wir auf sich beruhen, auch wenn noch so dringliche Bedürfnisse oder Sachverhalte da angemeldet werden. Dies ist nicht die Zeit dafür. Überlassen also quasi die Gedanken sich selbst. und wenden uns stattdessen auf dieses stabilisierende Element, was uns mehr und mehr in die Stille führt, auch in die Geistesruhe, wenn wir es denn geschehen lassen. Der Wille gibt den Impuls zu Beginn in eine ganz bestimmte Richtung und dreht dann natürlich mehr und mehr zurück. Wir sind nicht die ganze Zeit mit Willensimpulsen zugange, um unsere Erfahrung zu beeinflussen, zu manipulieren vielleicht sogar oder schlimmer noch zu kontrollieren. Sondern nachdem wir die Einrichtung etabliert haben, lassen wir die Dinge sich entfalten und geschehen auf ganz natürliche Art. Wir nehmen wach und aufmerksam Anteil, ohne uns zu verwickeln, ohne Dinge hinzuzufügen, ohne Dinge hinwegzunehmen. Die Dinge, die Eindrücke sehen, wie sie sind. Wir gestatten allen, einfach, schlicht und einfach so zu sein, wie es ist, wie es in Gegenwart, in diesem Moment erscheint. Ohne Wenn und Aber. Ohne uns dafür zu bewerten oder sonst irgendetwas hinzuzufügen. Bemerkt, ob ihr euch auf irgendeine Art und Weise Druck macht, oder zusätzlichen Druck ausübt. Und wenn das der Fall ist, nehmt den Druck raus, nehmt ihn zurück, etabliert diese grundlegend wohlwollende Haltung euch selbst gegenüber. Das hilft immer. Vor allen Dingen, wenn Druck entsteht. Druck basiert normalerweise nicht auf Wohlwollen, sondern auf einer subtilen Färbung der Aversion. Manchmal auch nicht unbedingt so subtil oder fein, sondern recht offensichtlich. Aber wie dem auch sei, grundlegendes Wohlwollen direkt bezogen auf unsere Erfahrung, also nicht nur auf uns als Person als Ganzes, sondern auf die einzelnen Erfahrungen, die wir machen. Das hilft. Das hilft also vor allen Dingen, nicht in die Falle des Widerstands zu verfallen, der Aversion gegenüber dem, was wir erleben. Wenn schwierige Dinge in unserem Bewusstsein erscheinen, dann ist das schon eben schwierig genug. Dann müssen wir mit unserem Widerstand das nicht noch komplizierter machen. So für den Rest der Meditationsperiode. Bitte bleib wach, aufmerksam. Benutzt die Ressourcen, die ihr habt, den Bereich des Körpers, der Atmung, um euch in diesem Zustand der Wachheit, der Präsenz zu halten, bis zum Ende, bis das Glöckchen ertönt. Auch die Sinneseindrücke, wenn ihr also eine Geräuschkulisse um euch herum habt, lasst euch auch davon nicht wegziehen, abziehen von den unmittelbaren Geschehnissen, von der Verbindung mit eurem eigenen Geist, eurem eigenen Bewusstsein. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. So, ich habe mir gedacht, heute Abend über ein paar Worte über ein Thema zu sprechen, mit dem ihr wahrscheinlich alle bereits recht vertraut seid. Und zwar ist es das Thema Kamma oder Karma, was ja mittlerweile schon seit einiger Zeit auch Eingang gefunden hat in Umgangssprache. Ne? Hier in der Schweiz zum Beispiel gibt es sogar Supermarktkette, die Karma-Produkte verkauft, wie wir immer wieder feststellen, die kommen auch hier ins Kloster. Ich interpretiere das mal so, dass diese Supermarktkette sehr gutes Karma macht, wenn diese Dinge dann hier bei uns enden. Und dann noch natürlich gespendet mit Großzügigkeit von unseren Unterstützern und Unterstützerinnen. Das ist alles wunderbar. Und ich erinnere mich auch schon vor Jahren, dass andere Begriffe aus dem Buddha-Dhamma-Kontext Eingang gefunden haben in das Oxford Dictionary zum Beispiel, als ich noch in England lebte. Schon in den 90er Jahren war das der Fall. Zum Beispiel Worte wie Dhamma oder meistens wird die natürlich nur eigentlich ausschließlich die Sanskrit-Form benutzt, Dharma und Sangha und dann eben Nirvana und Karma. Diese Dinge sind mittlerweile ziemlich gang und gäbe in unserem kulturellen Umfeld. Und natürlich, was man gemeinhin immer wieder auch feststellen kann, obwohl sie uns diese Dinge so scheinbar so vertraut sind, gibt es immer wieder Missverständnisse und Fehlinterpretationen, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, von vor allen Dingen der Begriff Karma erfährt oft Deutungen, die gar nicht aus dem buddhistischen Kontext kommen oder gar nicht zurückzuführen sind auf die Lehre des Buddha, sondern eher aus damaligen indischen Kontext stammen, aus dem brahmanischen Kontext, im Hinduismus auch. Und da hat natürlich dieses Wort doch eine andere Bedeutung, noch mit anderen Dingen assoziiert. Und wenn wir also über Kamma sprechen, dann meinen wir also hier, sprechen wir über Wirken, Handeln, Aktion. Und das Besondere ist, dass es auch immer mit Intention zu tun hat, also mit Absichten. Karma ist Absicht, wenn wir etwas absichtlich tun, absichtlich wirken, mit Körper, Rede und natürlich auch im Geist. Es gibt auch natürlich das geistige Karma. Dann setzen wir etwas in die Welt, es kommt etwas in Bewegung und dann gibt es Ergebnisse. Ne? Jede Wirkung oder jede Ursache hat eine Wirkung, sollte ich vielmehr sagen. Ne? Jedes Handeln führt zu Ergebnissen, jedes Handeln hat Konsequenzen, im Guten und im Schlechten. Und darüber sollten wir uns eben als Dhamma-Praktizierende möglichst bewusst sein, dass wir also Wirkungen erzielen, Wirkungen schaffen, kreieren in unserem Leben, die möglichst heilsam sind und förderlich für unsere geistige Entwicklung, den Prozess also in Richtung Erwachen, Aufwachen. Wer den Begriff Erleuchtung mag, von mir aus auch das, ich mag den Begriff nicht so gern, aber ihr wisst, was ich meine damit. Dass wir also uns aus den unbewussten Strukturen unseres Geistes, unseres Bewusstseins herauslösen und uns dahin orientieren, wo also dann förderliche, heilsame Ergebnisse und Konsequenzen erlebt werden, direkt spürbar sind für uns. Der Buddha sprach ja von vier verschiedenen Arten von Karma. Er sprach von, dass es Karma gibt, was düsteres Karma gibt, was eben entsprechende Ergebnisse hat, mit düsteren Ergebnissen hat. Und man könnte auch sagen, unheilsames Wirken mit unheilsamen, entsprechend unheilsamen Ergebnissen. Negatives Handeln mit negativen Ergebnissen. Ne, wenn wir auf der Basis von Gier, Hass und Verblendung agieren, dann sind die meistens die Ergebnisse entsprechenderweise. Oft können wir das nicht direkt feststellen, nicht unmittelbar feststellen. Sehr oft sind die Konsequenzen davon auch zeitlich versetzt oder aufgrund unserer eigenen Beschränktheit, vor allem wenn wir aus Unwissen heraus agieren, bemerken wir gar nicht zum Beispiel, wie die Reaktionen sind in unserem Umfeld, wenn wir jemanden also mit Aversion und Ärger begegnen. Wir bemerken gar nicht richtig und registrieren eigentlich gar nicht richtig, auf jedenfalls empfindsame Art und Weise, was das bei anderen auslöst. Denn wenn wir das täten und eben diese Empfindsamkeiten, diese Offenheit hätten dafür, was wir da bei anderen bewirken, dann würde das natürlich wiederum bei uns, oder sollte jedenfalls, sage ich jetzt mal vorsichtig, wiederum eine Wirkung auslösen, dass wir dann vielleicht unmittelbar Bedauern empfinden und sagen, oh, das war nicht gut, das tut mir jetzt leid. Vielleicht sollte ich mich sogar dafür entschuldigen, was ich da gerade in die Welt gesetzt habe, ne? Und eben dieser Person entsprechendes Leid zugefügt habe. Dann gibt es natürlich die andere Seite des Spektrums. Es gibt helles Karma mit entsprechenden hellen Wirkungen. Also wenn wir also von relativ reinem Gemüt oder geläutertem Gemüt, könnte ich jetzt mal sagen, oder von heilsamen Impulsen her handeln und agieren, dann sind auch gemeinhin die Ergebnisse entsprechend. Auch die sind manchmal nicht unmittelbar nachzuvollziehen, aber wir können es zum Beispiel sehr direkt nachvollziehen, wenn wir aus einem Impuls der Großzügigkeit heraus agieren, auf andere Menschen zugehen, ihnen unsere Hilfe anbieten, ihnen etwas Materielles geben. Das ist etwas natürlich, was wir hier im Kloster ständig bezeugen können, immer wieder auf sehr berührende Art und Weise, gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo so viele Beschränkungen in der Begegnungswelt existieren, dass trotzdem Leute hier hinkommen, denen es eine unheimliche Freude macht und Genugtuung, etwas zu geben, etwas zu schenken und eben eine Umgebung zu unterstützen, die sie als wertvoll erachten. Und das sind dann natürlich sehr unmittelbare Wirkungen. Das können sie unmittelbar in ihrem eigenen Herzen nachzuvollziehen. Und die entsprechende Freude wird direkt und unmittelbar ausgelöst. Dann gibt es allerdings Sachen, die sind sowohl düster als auch hell. Das sind vielleicht Sachen, die etwas schwieriger ausfindig zu machen sind. Zum Beispiel könnte das etwas sein, wo wir vielleicht gute Absichten haben und dann negative Wirkungen erzielen. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren erzählte mir ein Mönch, der in Indien eine sehr unangenehme Begegnung hatte, der wurde überfallen und wurde seiner gesamten Habe beraubt und der ging dann mit seinem Begleiter auf eine Polizeistation und hat dort Bericht erstattet, was ihm widerfahren ist, dass man ihn also beraubt hat in einem Waldstück, als er unterwegs war auf einer Wanderschaft, Tudong-Wanderschaft, wie wir dazu sagen. Und die Polizisten in diesem Polizeipräsidium waren höchst erbost und haben sich echauffiert darüber und gesagt, das ist ja unerhört, also das können wir nicht zulassen. Geben Sie uns die Details und wir werden der Sache sofort nahegehen. Und die sind dann also mit einer Vehemenz direkt rausgestürmt aus ihrem Polizeipräsidium, haben sich in ihren Jeep geschmissen, zur Einfahrt rausgebraust und haben jemanden über den Haufen gefahren. Das ist eine ziemlich extreme Form, natürlich von durchaus guten Absichten und Motivation, eben helfen zu wollen. Und dann eben in der ganzen Turbulenz, ne, der Unachtsamkeit und der Echauffiertheit, und dann so ein unliebsames Resultat zu bewirken. Gott sei Dank ist dieser Person nichts Ernsthaftes zugestoßen, ist nicht daran gestorben, aber trotzdem war es natürlich etwas durchaus sehr Schmerzhaftes und Unangenehmes. Und diese Dinge kann man natürlich auch uns in vielleicht in kleinere Bereiche übertragen, in unseren persönlichen Lebenszusammenhänge, wo wir manchmal vielleicht auch nicht ganz klar sind, in unseren Intentionen, was uns eigentlich jetzt bewegt und unsere Motivation hin und her schwankt und so weiter. Und dann kann es sehr schnell geschehen, dass also so eine Mixtur an Eindrücken passiert, wo wir vielleicht den Eindruck haben, dass wir sehr gut, mit sehr guter Motivation unterwegs sind, aber dann letztendlich doch etwas auslösen, was andere Leute unangenehm berührt oder unangenehme Wirkung in unserem Umfeld auslöst. Und dann gibt es eine interessante vierte Kategorie. Das ist die die weder helles noch düsteres Kammer. Also die weder noch Kategorie. Es ist sehr oft in diesen Kategorisierungen, wie man sie auch in den Schriften immer wieder findet, der Fall. Und was damit gemeint ist, ist also ein Handeln und Wirken, weder noch, also weder heilsames oder weder helles noch düsteres kann man in die Welt setzt. Was ist damit gemeint? Und damit ist schlicht und einfach gemeint, die Art von Kammer oder Wirken, Aktion und Handeln, die dazu führt, dass alles Kammer an ein Ende kommt, das Ende von Kammer. Also das Kammer, also das Wirken, was zum Ende allen Wirkens gelangt. Und damit ist gemeint, eigentlich umgangssprachlich der Praxispfad, also wenn wir uns Orientierung im achtfachen Pfad, wenn wir als Entsprechung sehen für den achtfachen Pfad, wenn wir den als unseren Orientierungsrahmen nehmen, als unseren Background sozusagen, aber nicht nur den Background, also den Hintergrund, sondern auch ihn aktiv umsetzen in unserer persönlichen Lebenswelt, dann gelangen wir irgendwann an einen Punkt, wo also jegliches Kammer und jegliche Wirkung von Kammer an ein Ende gelangen. Und dafür steht natürlich die erwachte Person, der erwachte Mensch. Man spricht gemeinhin davon, dass die erwachte Person, der erwachte Mensch keine Wirkung mehr erzeugt auf der herkömmlichen Ebene und auch nicht auf der nicht so herkömmlichen Ebene. Dass also für diese Person auch das Kreisen in dem sogenannten Daseinskreislauf beendet ist. Das ist auch ein Wort, auch ein Begriff, der vielleicht ins Oxford Dictionary Einlass gefunden hat, das Samsara. Ich erinnere mich, dass es mal ein Parfum gab, vielleicht gibt es das sogar noch, das Samsara hieß. Einer unserer Mönche hat mir das mal erzählt, dass er auf einem Flughafen war und eine junge Frau auf ihn zugestürzt kam aus einem dieser Läden, die in diesen Flughäfen existieren, wo an den allmöglichen Dingen verkauft werden. Und sie war ganz baff von der Aufmachung, mit der wir normalerweise auch durchaus auf Reisen gehen. Wir ziehen uns ja keine Zivilkleidung an, wenn wir unterwegs sind, sondern wir reisen so, wie ich hier sitze. Und sie rannte auf ihn zu und sagte, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Und er sagte ihm, was er ist, dass er ein buddhistischer Mönch ist und sich auf Reisen von hier nach da befindet. Und damit war das erklärt. Und er sagte dann auch, wer sind Sie denn? Er sagte, ich bin Verkäuferin da drüben in dem Laden, ich verkaufe Samsara. Aha, sagte Mensch, ach so ist das, okay. Das war das Ende dieser Konversation. Er konnte sich denken, was damit gemeint war, aber natürlich hatte es überhaupt keinen spirituellen Zusammenhang, sondern es bezog sich eben auf dieses Parfum Samsara. Und es war vielleicht auch gar kein Zufall, dass Parfums als Samsara bezeichnet werden. Denn Parfums stehen ja auch gemeinhin sehr für die Sinnenwelt, ne? Auch für die Bindung an die Sinnenwelt. Man gönnt sich Parfum, um also eine angenehme Präsentation, eine angenehme Erscheinung, ebenfalls auf der Geruchsebene zu präsentieren. Vielleicht sogar eben auf diese Art und Weise attraktiv zu sein und so weiter. Also schon eine sehr sinnliche Form der Darstellung. Und Samsara ist, kann man auch natürlich so sehen, als also die Bindung, die wir haben an die Sinnenwelt, die Anbindung oder die Anhaftung an die Sinnenwelt, eben über die Nase, nicht nur über die Nase, bezug jetzt auf dieses Parfüm, sondern über die Augen, den Mund, die Ohren, den Körper und natürlich den Geist. Samsara ist die Anhaftung, die wir haben, die Sinnenwelt, dass wir da sehr viel investiert haben in der Vergangenheit, deswegen auch eigentlich uns in der Situation befinden, wo wir uns gerade befinden. Wir befinden uns auf Planet Erde, in diesem materiellen Umfeld, in dieser materiellen Umgebung, mit einem materiellen Körper, in all diesen verschiedenen Sinneseindrücken ausgeliefert ist. Und manche Menschen sind ausschließlich dabei unterwegs, eben in dieser Welt der Sinne ihr Höchstmaß an Befriedigung und Genugtuung, Ergötzung und so weiter dabei herauszuholen. Ich vermute mal, vielen Menschen wird klar, irgendwann, früher oder später im Leben, dass diese Ergötzungen sehr kurzlebig sind, dass wir sie nicht festhalten können, dass wir sie nicht manipulieren können nach unserem Gutdünken, dass wir ihre Dauer nicht verlängern können aufgrund unseres Willensimpulses und natürlich, was dazu führen kann, dass man vielleicht versucht, Strategien zu entwickeln, wie das möglichst häufig auftreten kann, eine bestimmte angenehme Erfahrung möglichst häufig geschehen, möglichst großer Intensität. Und wenn man nicht aufpasst, kann man sogar früher oder später in dem landen, was wir gemeinhin als Suchtverhalten bezeichnen. Ja, und die Anbindung, die Anhaften an die Welt der Sinne und auch an unseren Geist hat durchaus auch ein Element der Sucht. Und jetzt nicht vielleicht in dem extremen Sinne, wie wir uns einen Süchtigen vorstellen, der jetzt an Substanzen gebunden ist, ne, an Alkohol oder Heroin oder was auch immer, sondern die Sucht oder die mentale Haltung nicht ablassen zu können, immer wieder sich damit zur Verbindung, immer wieder auch Erwartungen zu hegen, dass die Anbindung und die Ergötzung in einem dieser Bereiche mir letztendliche Befriedigung bringt. Und natürlich dann entsprechend immer wieder die Enttäuschung, wenn das nicht geschieht, wenn diese Befriedigung nicht eintritt. Oder wenn sie im Laufe des Lebens immer kurzfristiger werden oder der Geschmack immer schaler wird, immer weniger intensiv, also Intensität verliert. Und dann wäre eigentlich, wenn das der Fall ist, die idealen Voraussetzungen gegeben, dass man vielleicht eine ganz andere Orientierung antritt. Dass man sich vielleicht Gedanken darüber macht, ja, gibt es denn vielleicht etwas anderes? Gibt es einen Bereich, eine Dimension, etwas in unserer Erfahrenswelt, wo wirklich verlässliche Befriedigung, wirklich verlässliche Erfüllung auf uns wartet? Und normalerweise ist das eigentlich die Hinwendung zur spirituellen Dimension, so würde ich jetzt mal sagen. Im Buddhismus würde man sagen, die Hinwendung zum Dhamma, wo sich also eine völlig neue Dimension für uns öffnet, die wir vorher noch überhaupt nicht in Betracht gezogen haben. Vielleicht haben wir vorher mit verschiedensten Formen der Religiosität oder der Religion zu tun gehabt. Vielleicht waren wir an einen bestimmten Glauben, an eine bestimmte Glaubensvorstellung gebunden und wurden davon vielleicht nicht ganz oder nur bis zu einem gewissen Grad zufriedengestellt. Und dann kommt vielleicht die Frage auf den Plan, ja, was ist wirklich verlässlich? Was kann mich wirklich erfüllen und zufriedenstellen? Nicht erst in diesem letztendlichen Sinne, wenn also vollständiges Erwachen für mich innere Realität ist, sondern bereits auf dem Weg, bereits während ich mich in diese Richtung orientiere, während ich also Dinge unternehme, die mich langsam und allmählich in den Sog des Erwachens geraten lassen, so würde ich es mal bezeichnen. Und um in diesen Sog des Erwachens zu geraten, braucht es ein paar Voraussetzungen. Und die haben eben mit der rechten Einstellung zu tun, mit der rechten Ansicht, der rechten Sichtweise, als rechte Voraussetzung. Und viele von euch wissen, das ist die erste Voraussetzung auf den achtfachen Pfad, dass also unsere Sichtweise, unsere Anschauung korrekt ist oder recht etabliert. Sie soll nicht richtig sein, wie es manchmal gesagt wird. Es geht nicht um ein richtig oder falsch hinkriegen oder bekommen, sondern die rechte Anschauung, die rechte Sichtweise zu haben auf die Dinge. Und da kommt dann wieder auch ein Verstehen der karmischen Gesetzmäßigkeiten auf den Plan. Dass wir Ursachen und Wirkungen verstehen. Und nicht unbedingt nur eben auf rein theoretischer Ebene, dass wir vielleicht mit diesem Gesetz von Kamma und Vipaka, also Ursachen und Wirkungen übereinstimmen und sagen, ja, da spricht was für, ich stimme damit überein, dem stimme ich zu. So vielleicht sogar mit der Lehre der verschiedenen Wiederverkörperung, der Wiedergeburten übereinstimmen. Das ist für viele Menschen, gerade in der westlichen Welt, schon ein heikleres Thema, weil sie dann sehr oft den Eindruck haben, sie müssen eine Glaubensüberzeugung übernehmen. Ne? Entweder man glaubt an Wiedergeburt oder man glaubt nicht. Das ist nicht allerdings wiederum im Sinne des Erfinders. Es geht nicht um Glauben oder Nicht-Glauben, sondern es geht vielleicht eher darum zu ergründen und zu erforschen, wie Dinge in unserem Bewusstsein, in unserem eigenen Geist, im eigenen Herzen wieder auftreten, wiederholt auftreten, mechanisch auftreten, aufgrund von Automatismen auftreten, aufgrund der Muster und Gewohnheiten, die wir uns ein Leben lang und vielleicht eben, ich würde behaupten, sogar über mehrere Leben hinaus in der Vergangenheit angeeignet haben. Jetzt brauchen wir uns nicht mit metaphysischen Spekulationen beschäftigen und darüber nachzudenken, ja, was ist im letzten, vorletzten oder im drittletzten Leben geschehen oder hunderte Leben, vor hunderten von Leben und so weiter. Das ist müßig, sich damit zu beschäftigen. Es ist endlos. Der Buddha hat uns davor gewarnt, uns überhaupt mit solchen Gedanken zu beschäftigen, sondern dahin zu schauen, wo diese Dinge unmittelbar auftreten. Und die karmischen Resultate in unserem Bewusstsein, die Resultate unseres Wirkens, treten ja unmittelbar auf. Wie ich es zu Beginn gesagt habe, wir können das in der Begegnungswelt feststellen, wenn wir vielleicht eine Rückmeldung bekommen von jemand anders, wenn wir vielleicht übers Ziel hinausgeschossen sind, ein bisschen entgleist sind oder natürlich auch auf der positiven Seite des Spektrums, wenn unser Mitgefühl, unser Wohlwollen auf eine positive Resonanz stößt, dann wissen wir, aha, wir sind auf der richtigen Spur. Aber wenn es dann um die Innenschau geht, also um die Meditation, um die Geistesschulung, dann sehen wir direkt, wie jetzt auf der subtileren Ebene, nicht auf der Ebene des Handelns und des Sprechens, der Kommunikation, sondern auch im Geist, die Dinge, die im Geist gewirkt werden, die Impulse, die vom Geist aufgehen. Und der Buddha sagt ja, dass alle Dinge entstehen im Geist. Ne? Die Dinge, die folgen einem im Geist wie die Räder eines Ochsenkarrens oder eben unser Schatten in der Sonne, wenn wir draußen spazieren gehen, je nachdem, wie wir gepolt sind, ob wir von heilsamen oder unheilsamen Impulsen getrieben sind, so sind die Folgeerscheinungen. Ne? So unablässig und folgerichtig ist das, was uns hinterher folgt. Und wenn wir jetzt also uns nach innen wenden und unsere geistige Bewegtheit betrachten, dann können wir unmittelbar sehen, was wir da tun, wenn uns bestimmte Formen von Gedanken bewegen. Was tun wir, wenn Ärger oder Wut auftritt? Wie stehen wir uns damit in Beziehung? Ist das für uns etwas, was überhaupt zugelassen werden kann? Ist es überhaupt was, sagen wir mal, etwas längere Zeit oder längeren Betrachtungsraum beanspruchen kann, dass wir sagen, das ist jetzt interessant. Man kann sich natürlich fragen, wo kommt das denn jetzt wieder her? Ne? Viele Menschen gehen dann in diesen analytischen Modus, um zu ergründen, was vielleicht die Herkunftsursachen für ihren Ärger, ihren Missmut, ihren Groll im Moment sind. Manchmal kann man das durchaus sehr schnell herausfinden und das ist dann auch schön und gut. Aber sehr oft sind so untergründige Stimmungen und Launen in unserem Wirk und untergründige Wirkkräfte, die aus unerfindlichen Gründen uns in einen negativen Modus hineinkatapultieren. Und dann ist es doch durchaus interessant, sich dem zu widmen, zu sagen, okay, kann ich dem Raum geben? Kann ich das in meinem Bewusstsein betrachten, mit aller Gelassenheit, mit aller Offenheit, mit allem Interesse der Welt, die es braucht, um sich darum zu kümmern? Und was geschieht, wenn ich diese Haltung an den Tag lege, ne? Dieses Interesse und diese Offenheit ohne Widerstand, ne? Ohne gleich auf die Schnelle zu intervenieren und sagen, nee, das entspricht nicht meinem Selbstbild, so sehe ich mich nicht gerne, so möchte ich mich auch nicht gerne erfahren, ich möchte das nicht, ich möchte möglichst schnell eine Strategie, dass ich das wegdrücken kann. Und dieses Wegdrücken, das kann bisweilen vielleicht kurzfristig funktionieren und geschehen. Aber längerfristig ist das keine Lösung. Längerfristig geschieht die Lösung von eben Gier, Hass und Aversion und all ihren verschiedenen Abkömmlingen nur durch die Einsicht, durch die Erkenntnis. Und die Erkenntnis, auf all diese Bereiche bezogen, die grundlegende Erkenntnis liegt eigentlich darin, dass wir erkennen, das bin ich nicht. Das ist nicht mein Selbst. Ne? Diese Eindrücke geben mir nur den Eindruck, dass ich das bin. Und deswegen diese starke Verlockung, sich damit zu identifizieren, also die Identifikation merkt man ja eben an der Reaktion. Ne? Je stärker die Ladung, je stärker ich das in mir spüre, richtig sogar somatisch spüre, desto größer auch das Indiz oder Hinweis, aha, ich bin jetzt sehr damit verwickelt, mit anderen Worten identifiziert. Aber die Hinweise, die wir bekommen in der Geistesschulung, sagen, wir sind das nicht. Wir sind nicht die einzelnen Eindrücke, die wir auf unserem inneren Bildschirm empfangen dürfen, sondern wir sind das, was sich der Eindrücke gewahr ist. Das ist also unsere Zuflucht. Ne? Die besteht darin, dass wir uns damit verbinden, was diese Eindrücke im Gewahrsein empfängt. Und das ist eine völlig andere innere Haltung, die wir einnehmen, die vielleicht bei den meisten von uns durchaus noch des Trainings, der Übung und der Schulung bedarf. Aber allein der Hinweis darauf, dass es diese Instanz gibt, ne, dass wir uns dahin orientieren können, diese Position einnehmen können. Gleich zu Beginn einer Meditationsperiode, wenn wir jetzt über formelle Meditation sprechen, aber auch durchaus allgemein im Leben. Ne? Wir sind ja die meiste Zeit des Lebens irgendwie unterwegs, in der Begegnungswelt, andere Menschen, in Situationen, wo wir mit Dingen, mit Jobs und so weiter beschäftigt sind oder wo wir einfach irgendwo alleine herumsitzen und in unserer eigenen Gedankenwelt versunken sind. Und da haben wir immer die Möglichkeit, auch in dieser Unmittelbarkeit auch uns zu sagen, diese Eindrücke entstehen immer vor einem ganz besonderen Hintergrund. Vorausgesetzt, wir verbinden uns mit diesem Hintergrund. Und dieser Hintergrund ist eben diese Instanz des Gewahrseins. Und dieses Gewahrsein sollte im Laufe unserer geistigen Entwicklung, der Schulung auf dem achtfachen Pfad und im buddhistischen Schulungsweg mehr und mehr unsere innere Ressource werden. Ja, wir sprechen ja von rechter Achtsamkeit später im Pfad. Wir sprechen von rechter Sammlung, dass wir dieses Geschick haben, uns unmittelbar auch zu sammeln. Das heißt, in die Präsenz zu bringen, zu sagen, was ist dies? Anstatt uns hin und her schubsen zu lassen von den äußeren Eindrücken, sondern diese unmittelbare Verbindung aufzunehmen. Und das ist dann auch das, was wir bezeichnen würden als die rechte Form des Bemühens oder der Anstrengung. Nicht so sehr, weil es irgendwie darauf hinzudeuten scheint, dass wir irgendwie übermenschliche Anstrengungen vielleicht auf den Plan werfen sollten, sondern man muss sich schon bemühen, man muss schon einen Willensimpuls setzen, man muss schon eine Orientierung einnehmen, man muss schon bereit sein, sich immer wieder und zunehmend in diesen Grundhaltungen zu üben, aber dann auch in den konkreten Praktiken, sodass ich also dieser Tendenz, sich zu mit den Eindrücken zu identifizieren und von einem autonomen, eigenständigen Selbst auszugehen, was all diesen Eindrücken unterliegt oder hinterliegt oder über diese Dinge bestimmt, dass wir das im Laufe unserer Schulung mehr und mehr durchschauen, ne? Diese Tendenz durchschauen und sehen und erkennen, es ist nicht so. Es ist nicht so, es gibt keine autonome Instanz. Es gibt kein autonomes Selbst, es gibt keine eigenständige Seele oder sonst was in diesem Sinne, sondern dass, wenn man von etwas sprechen will, was wir sind oder was wir vielleicht sein wollen, dann nehmen wir dies als Zuflucht, ne, diese Instanz des Gewahrseins. Wir sind das, was sich gewahr ist, was sich bewusst ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr das bezeichnen als reines Gewahrsein oder reines Bewusstsein. Aber wir müssen vorsichtig sein, wenn wir solche erhabenen Begriffe benutzen, dass wir nicht wiederum darin diese Sache verdinglichen und etwas, ne, eine Identität in solchen Dingen suchen. Aha, ich bin das. Ich bin das reine Bewusstsein. Das ist ja toll. Sondern wir sind Hinweise. Wir nehmen diese Dinge als Hinweise. Sie deuten auf etwas, worauf wir uns ausrichten und orientieren. Es sind nicht wiederum neue Dinge, mit denen wir uns auf eine durchaus zugegeben subtilere Art und Weise identifizieren. Aber auch das ist immer noch Identifikation mit einem Selbst und führt uns nicht in dies, an das Kammer, zu dem Kammer, was zum Ende des Kammer führt. Okay, Esther?
Ja.
Jetzt habe ich dich besser, ja.
Habe ich das richtig verstanden, dass wenn man mit Absicht, mit guter Absicht sich trainiert und sich bemüht am Achtpfad, dass das, oder ich sage jetzt mal am Achtpfad, dass das diese Taten sind, die weder unheilsam noch heilsam sind, eben zum Ende führen? Ist allein dieses Bemühen, sich dem Ziel zu nähern, schon, bringen die schon dieses Ergebnis?
Naja, ich würde sagen, der Achtpfad, die Anwendung des Achtpfades, des achtfachen Pfades, ist eben eigentlich ein heilsames Wirken. Ne? Man wirkt ja Heilsames, wenn man das tut. Das ist dann noch nicht das Ende des. Es ist noch nicht, wir wirken dann auch Gutes und Förderliches und Heilsames Karma, wenn wir das tun. Ne? Und bekommen natürlich auch die entsprechenden Resultate. Das heißt, ne, unser Geist wird heller und lichtet sich. Wir werden weniger von schmerzhaften, negativen Impulsen heimgesucht. Wir sind nicht so sehr unseren eben negativen Mustern ausgesessen. Die werden mehr und mehr unterminiert und gesehen, klar gesehen. Und wir distanzieren uns davon auf geschickte Art und Weise natürlich. Das, wie du wahrscheinlich weißt, das kann man nicht auf Willensimpuls tun, sondern durch eine geschickte Vorgehensweise. Aber es führt uns in die Richtung dessen, dass dann weder noch Kamma, das Ende von Kamma sozusagen, das Resultat ist.
Wäre dann dieses weder, dass es keine Wirkung mehr hat, dieser letztendliche Durchbruch dann
das ist der erwachte Geist, von dem es heißt, dass er keine Wirkung mehr erzielt, einfach weil es gibt nichts mehr zu tun, wie es so schön immer auch ausgedrückt wird. Ne? Deswegen sagt man ja von Erwachten gemeinhin, jedenfalls in unserem Zusammenhang, dass sie jenseits von neuer Manifestation sind, auch jetzt in einem neuen Körper. Wenn wir jetzt zum Beispiel das ein bisschen ausdehnen auf zukünftige Existenzen und Leben und so weiter, also die samsarischen Rahmen mit reinnehmen, dann haben sie also praktisch ihr Business getan und von daher haben sich dann auch diese Wirkkräfte erschöpft. Ne? Mhm. Ein erwachter Geist handelt ja automatisch aus dem Heilsamen. Ne? Ein erwachter Mensch kann gar nicht unheilsam handeln. Ne? Also wenn man herausfinden möchte, ob jemand erwacht ist oder nicht, dann sollte man mal genau auf die Handlungen schauen, nicht nur auf die Worte. Ne? Aber besser ist noch nicht auf die anderen zu schauen, ob jemand anders erwacht ist oder nicht, sondern ich würde eher empfehlen, lieber hier zu schauen. Ne? Was gibt's hier noch zu tun? Wie erwacht ist dieses Bewusstsein, dieses Herz? Gibt's da noch was zu gucken? Gibt's da noch was zu schauen? Gibt's da noch was zu läutern? Ist da noch was zu entfalten und zu entwickeln? Ne? Und das ist das Schöne, finde ich, in unserem Zusammenhang, dass es so beide Seiten hat, sowohl das Entfalten und Entwickeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Unmittelbarkeit, ne? Dass wir also in diese Unmittelbarkeit des Gewahrseins sowieso eintreten können und damit verweilen können. Ne? Und das ist natürlich in, sagen wir mal, den ersten Stadien der Entwicklung noch ein bisschen unzuverlässig, ein bisschen wackelig und wir fallen immer mal wieder in Modi, Verhaltensmodi, wo die alten Muster und schlechten Gewohnheiten uns wieder einholen. Aber wir haben immer wieder so Erkenntnisblitze und manchmal auch regelrecht tiefgehende Einsichten natürlich, ne, wo wir uns dann wirklich von manchen Dingen verabschieden. Ne? Und das erkennt man meistens am besten im Rückblick, wo wir dann sehen, ah, das hat mich noch vor einiger Zeit so gekriegt, ja, das hat mich noch so geärgerlich gemacht oder ich hatte so eine Wollust, so eine Gier auf dies oder jenes und das ist jetzt gar nicht mehr so. Ne? Ich kann vielleicht den Impuls sogar noch sehen, wie er im Geist aufsteigt, aber er hat nicht mehr so diese emotionale Ladung dahinter. Es drängt nicht mehr so, es ist nicht mehr so ein Drücken und Drängen im Herzen. Und das ist natürlich dann eine Offenbarung und auch ein Indiz, dass wir durchaus auf einer richtigen Spur sind, ne? Uns durchaus eben in Richtung Loslösung, sagen wir auch, ne? Loslösung, Erlösung, Erwachen, bewegen. Ja, okay. Danke dir. Ist jemand hier im Raum, die möchte was sagen?
Diese gute Absicht, es ist ja auch, wenn man selbst davon ausgeht, dass man in guter Absicht eine Handlung tätigt, diese aber beim Gegenüber nicht mit dieser guten Absicht ankommt, ist das eher ein Zeichen dafür, dass man vielleicht selbst seine Absicht nochmal überschaut, weil man wirklich diese gute Absicht hatte, okay. Ja. Oder dass einfach andere Menschen etwas Gutes anders sehen können.
Ja, also ich glaube, das ist etwas, was viele von uns nachvollziehen können, dass er mit guten Absichten auf jemanden zugeht und natürlich auch vielleicht die entsprechenden physischen Gesten macht und so weiter. Und man bekommt nicht die Erwiderung, die Resonanz, die man sich wünscht. Gibt es jemanden, dem das noch nicht passiert ist im Leben? Also ich kenne das sehr gut. Und das kann natürlich zweierlei. Man weiß es natürlich zunächst einmal nicht. Ne? Vielleicht befindet sich diese Person in einem wirklichen Loch gerade, ne? In einer furchtbaren, grummeligen Grundstimmung. Ne? Und dann kommen wir gar nicht durch mit dem, was wir gerne bei der anderen Person auslösen wollen. Ne? Wir machen vielleicht sogar ein Hilfsangebot, kommen noch nicht mehr damit durch. Das kann natürlich geschehen. Ne? Und ja, oder man könnte vielleicht, wenn jemand unwirsch reagiert, sich fragen, habe ich irgendwie einen versteckten Agenda in meiner noblen Absicht? Ne? Will ich diese Person manipulieren vielleicht, dass sie vielleicht meinen, ne, das tut, was ich gerne hätte? Will ich vielleicht Anerkennung haben, Lob und so weiter und eine positive Ansprache von ihr oder so? Ne? Also diese Dinge könnten durchaus auch eine Rolle spielen. Ne? Also manchmal braucht es eben so ein bisschen nachchecken, was da wirklich der Fall ist, wenn das Gegenüber nicht so reagiert, wie wir es vielleicht erwarten. Aber unsere Erwartungen werden immer mal wieder enttäuscht, ne, von anderen Menschen und dann, okay, dann sind wir eben aufgefordert, wie kommen wir damit klar, ne? Dass jetzt jemand nicht die Erwiderung zeigt, die Response zeigt, die wir uns gerne wünschen und gerne hätten. Und über die eigenen Motive gehen ist gut, ne? Oder dann vielleicht auch der anderen Person einfach Raum geben und sagen, okay, das war vielleicht jetzt nicht die richtige Zeit, der richtige Ort. Vielleicht kommen wir zum anderen Zeitpunkt nochmal, komme ich nochmal auf mein Angebot zurück, wo diese Person einfach empfänglicher ist und mich, mein Angebot irgendwie besser aufnehmen kann. Ne? Spricht das zu dem, was du meinst? Ja. Okay. Ja, es ist schön, hier auch ein paar Menschen hier im Raum zu haben. So sehr ich mich an den virtuellen Raum gewöhnt habe, so ein paar leibhaftige Leiber vor sich zu haben, ist doch was anderes.